Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Thüringen TV, einer Gemeinschaftssendung der Thüringer Regionalsender. Schön, dass Sie dabei sind. Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Der Jahresempfang des Bürgermeisters in Sonneberg soll dazu beitragen, bürgerschaftliches Engagement zu würdigen und städtische Schwerpunkte vorzustellen. Auch in diesem Jahr waren die Gäste der Einladung zahlreich gefolgt.
Vermutlich nur ganz wenige Veranstaltungen, zu denen der Besucherstrom schon eine geschlagene Stunde vor dem angekündigten Beginn unübersehbar einsetzt. Beim Jahresempfang des Sonneberger Bürgermeisters ist das allemal der Fall. Und so beginnt der Abend für den Gastgeber und seine beiden Stellvertreter auch schon frühzeitig. Denn es ist gute Tradition, dass jedermann, der der Einladung aus dem Rathaus folgt, auch persönlich begrüßt wird. Aber das ist beileibe nicht der Grund für frühes Erscheinen. Der Jahresempfang ist einfach ein beliebter Treffpunkt der Sonneberger und ihrer Gäste.
Hier sind ganz viele wichtige Akteure, sei es ehrenamtlich, sei es aus der Wirtschaft. Und deswegen ist es schön, hier zu Beginn des Jahres zusammenzukommen.
Man kommt wegen der Gäste wegen, man freut sich, dass die Neustädter hier sind. Und man sieht sehr viele Leute, die man halt so auch nicht trifft.
Um der Stadt Respekt zu zollen und auch mit anderen Gästen ins Gespräch zu kommen. Und auch die Redner zu hören natürlich.
Die Rede ist immer interessant und gibt Anregungen. Und dann ist es natürlich das Netzwerken. Kontakte knüpfen, Kontakte verstärken und einfach einen schönen, geselligen Abend haben.
Es ist wichtig, Leute zu sehen, zu treffen, sich zu vernetzen. Natürlich auch wegen des Gastbeitrags.
Ich bin schon gespannt auf die Reden. Gastredner, müssen wir mal schauen, was er zu sagen hat.
Wir freuen uns über die Einladung und dass unser Zusammenspiel als Partnerstädte immer besser wird.
Natürlich sind wir da, weil wir uns auf diese Veranstaltung schon lange freuen. Und vielleicht, wenn auch jeder etwas dazu beiträgt und heute ein gutes Spendengeld zusammentut, dann kann man natürlich auch was für unsere wunderschöne Stadt tun.
Und für die Stadt nicht nur etwas getan, hat mit Sicherheit der, wie soeben gehört, mit Spannung erwartete heutige Gastredner. Michael Sieber ist Gesellschafter der Simbadiki Group, einem Familienunternehmen, das ein weltweit agierendes Netz aus Spielzeugfabriken und Handelshäusern unterhält, darunter seit Beginn der 90er Jahre den Logistikstandort in der Spielzeugstadt Sonneberg. Der erfahrene Unternehmer erzählt heute ausführlich die Firmengeschichte, berichtet von wegweisenden Entscheidungen früherer Jahrzehnte, formuliert aber auch seine klare Botschaft für jetziges Handeln.
Die Bedingungen heutzutage in Deutschland in Produktionen zu investieren, mit den Auflagen, mit dem Verwaltungsaufwand, mit den hohen Energiekosten, mit den hohen Arbeitskosten, da braucht schon viel Mut, muss ich sagen, da muss sich einiges ändern. Wir sind trotzdem ein deutsches Unternehmen. Ganz ehrlich gesagt, unser Geld haben wir in vielen Zeiten in Asien oder in den USA verdient und das wurde hier mit subventioniert. Aber wir sind stolz, ein deutsches Unternehmen zu sein. Aber es muss hier endlich auch mal was passieren.
Damit schlägt Sieber in die gleiche Kerbe wie vorher schon der Bürgermeister. Auch Heiko Vogt, bemüht mit dem 2026 anstehenden 125-jährigen Jubiläum des Deutschen Spielzeugmuseums und dem Unternehmergeist der Gründergeneration, um Zuversicht für das Kommende zu stiften.
Das Dumme an der Zukunft ist, dass man sie nicht voraussagen kann und dass es im Moment eigentlich wenig Anhaltspunkte gibt, wohin es gehen soll. Ich habe versucht, Zuversicht zu geben, dass wir versuchen werden, für die Stadt und für die Region das Möglichste rauszuholen.
Steht dann aber doch wiederum die Vergangenheit im Vordergrund. Denn der Jahresempfang ist auch der Tag, an dem die Stadt Sonneberg Danke für Geleistetes sagt. Dies traditionell ihren verdienstvollen und langjährigen Feuerwehrleuten von Spechtsbrunn bis Oberlind. Aber in diesem Jahr mit einer besonderen Auszeichnung. Roland Blaschke ist seit 73 Jahren Feuerwehrmann und zu bestimmten Anlässen immer noch dabei. Heute steht er gemeinsam mit seinen Kameraden auf der Bühne, die wenig später, vermutlich zum allerletzten Mal, von der New Memory Band betreten wird. Aber nicht, um zum Tanz aufzuspielen, sondern um für ihr jahrzehntelanges kulturelles Engagement gewürdigt zu werden. Aber ohne ein paar Riffs geht es dann doch nicht, auch wenn die heute aus der Konserve kommen müssen.
Ergreifend. Wir haben uns sehr gefreut, dass die Stadt an uns gedacht hat. Damit hätten wir gar nicht gerechnet. Aber es war einmalig in unserem Leben und es war heute das letzte Mal, um auf diese Bühne standen.
Der Höhepunkt des Abends ist dann aber ein ganz überraschender, weil eben auch recht seltener Anlass. Denn diese Ehre ist bisher nur drei herausragenden Persönlichkeiten zuteil geworden.
Wenn jemand Ehrenbürger wird oder Ehrenbürgerin, das ist schon ein Wahnsinnsereignis, das ist ein Jahrhundert, nee, ein Jahrzehntereignis auf jeden Fall. Das hat niemand gewusst. Das ist still im Stadtrat geblieben. Die Frau Müller hat es nicht gewusst, ihre Familie hat es nicht gewusst, niemand hat es gewusst. Das war eigentlich heute der Höhepunkt. Das haben die Leute nicht gewusst, vielleicht haben sie es geahnt.
Die Spielzeugdesignerin Renate Müller wird Ehrenbürgerin. Ihr Lebenswerk und beständiges Wirken für ihre Heimatstadt findet damit eine ganz besondere Würdigung.
Tja, was Schönes gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ne? Wenn man sein Leben lang hier gelebt, gearbeitet, mit Herzblut für Sonneberg in der ganzen Welt erzählt hat und viele Gäste in so einem Empfang und kriegt jetzt so eine Ehrung. Ich bin irgendwie perplex, aber ich freue mich drüber. Von ganzem Herzen.
Mit diesen Eindrücken entlässt der Gastgeber seine Gäste vom formalen in den mehr informellen Teil des Abends, der hernach noch jede Menge Gelegenheit bietet, sich zu treffen, zu plaudern und sich auszutauschen.
Der Blasmusikverein Carl Zeiss Jena ist der größte Amateurmusikverein der Saalestadt. Jetzt wurde das ehrenamtliche Engagement der Blasmusiker vom Land Thüringen mit einem Scheck von über 16.000 Euro belohnt. Die Musikerinnen und Musiker haben klare Vorstellungen, wie diese Fördersumme verwendet werden soll.
Für seinen Verein bemüht, der soll laut dem seit 1. Januar 2025 in Kraft getretenen Thüringer Ehrenamtsgesetz dafür auch belohnt werden. Das gilt auch für den Blasmusikverein Carl Zeiss Jena e.V., in dem sich Jena-Fans jeden Alters von Trompete, Posaune, Tuba und Co. zusammenfinden. Nachdem sich der Verein auf Förderung aus dem Landesprogramm zur Stärkung des bürgerlichen Engagements und Ehrenamts im Freistaat Thüringen beworben hatte, gab es nun positive Rückmeldungen. Guntram Wotli, Ehrenamtsbeauftragter der Thüringer Staatskanzlei, übergab dem Verein einen Scheck in Höhe von 16.432 Euro. Diese sollen sowohl in die Digitalisierung des Vereinsauftritts als auch in die Anschaffung eines neuen Schlagwerks fließen.
Ja, also der Verein hat sich über die Jahre sehr, sehr positiv entwickelt und ist über die Stadtgrenzen hinaus präsent. Und es finden auch regelmäßige Teilnahmen an Wettbewerben wie Jugend musiziert statt. Und das ist natürlich fantastisch. Aber dahinter steckt auch viel Ehrenamt. Und das heißt, also viel freie Zeit, die hier investiert wird in Abendstunden, in Wochenendstunden, wo sich andere ausruhen. Da gibt es hier Ehrenamtliche, die die Kinder und Jugendlichen mit unterstützen, ausbilden, anleiten. Und insofern ist es schön, dass hier auch die Mittel genau da ankommen, wo sie gebraucht werden.
Wer mich fragt, dem sage ich, der Verein ist wie eine große Familie, in dem Fall eine große musikalische Familie, wo jemand mit 5 Jahren in der Früherziehung starten kann und kann sein Leben lang Musik machen und hat alle Möglichkeiten bei uns in den Vereinsbereichen dann auch wirklich entsprechend seines Leistungsstandes, seines Alters mit Gleichgesinnten und Gleichaltrigen eigentlich dem schönsten Hobby der Welt nachzugehen.
In der Vereinsstruktur befinden sich sowohl mehrere Jugendformationen für verschiedene Altersstufen sowie 2 Erwachsenenorchester. Kinder und Jugendliche treten dabei auch regelmäßig mit den Erwachsenen gemeinsam auf. Zudem ist bald ein gemeinsames Probewochenende von Jugend und Junioren auf dem Stern geplant. Förderungen wie für die Jena Blasmusiker sind vor allem dann über das Landesprogramm möglich, wenn sie denjenigen zugutekommen, die anderen Menschen helfen, anleiten und betreuen.
Und das Wesen des Ehrenamtes ist es ja, für andere etwas zu tun, für andere da zu sein. Und deshalb ist es auch so, wenn Sportvereine bei uns Anträge stellen, dann muss man gucken, ob das rein dem ehrenamtlichen Zweck zugutekommt oder auch ja, anderen Zwecken. Also nur mal ein Beispiel. Beim Sportverein ist der Vorstand, der Schiedsrichter, der Trainer, der Platzwart, das ist alles Ehrenamt, aber der Spieler als solches nicht. Und dann gibt es halt nur eine anteilige Förderung.
Also die gesamte Vereinsstruktur ist ehrenamtlich organisiert. Wir haben einen Vorstand aus 7 Leuten plus noch einen weiteren Beisitzer, die wirklich in vielen, vielen Wochenstunden gemeinsam die Vereinsstrukturen am Laufen halten. Wir haben sehr aktive Eltern, wir haben in den einzelnen Vereinsbereichen Unterstützung, auch was die Ensembleorganisation angeht, was von Eltern ehrenamtlich geleistet wird. Und auch die Kinder organisieren füreinander Freizeitaktivitäten. In unserer Sommercampfahrt ist es immer so, dass die größeren Kids für die kleineren die Freizeit organisieren. Also uns geht es auch darum, im Ehrenamt Nachwuchs zu entwickeln und dieses ein bisschen weiterzugeben auch.
Ob der eigene Verein die Förderkriterien ähnlich gut erfüllt, kann am besten über das Förderportal des Landes ermittelt werden. Hier werden die häufigsten Fragen beantwortet, sowie alle rechtlichen Rahmenbedingungen aufgeführt. Was die zu fördernden Bereiche angeht, ist die Bandbreite groß.
Voraussetzung ist immer, es muss das bürgerschaftliche und ehrenamtliche Engagement in Thüringen stärken. Und da gibt es die unterschiedlichsten Förderbereiche, zum Beispiel Heimat, Brauchtum, wo auch der Kulturverein oder der Karnevalsverein eben sein Geld beantragen kann. Aber auch Bildung und Sport, das ist auch ein Förderbereich, Brand- und Katastrophenschutz, Kirche und Soziales. Und dann als letzter Bereich Umwelt, Naturschutz, aber auch Tierhaltung, also selbst der Geflügelzüchterverein, kann auch seinen Antrag stellen, um das Ehrenamt in dem Verein zu stärken.
In der ersten Förderperiode konnten bereits mehr als 7 Millionen Euro umgesetzt werden. Insgesamt stehen durch das Thüringer Ehrenamtsgesetz jährlich 15 Millionen zur Verfügung. Noch bis zum 15. April können Anträge für das Jahr 2026 gestellt werden.
Wir machen eine kurze Werbepause. Gleich geht's weiter. Bleiben Sie dran, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
Wärme. Unsere Saunen bleiben geöffnet. Genießen Sie unverändert Heilung und Entspannung in der Toskana-Therme Bad Sulza. Alles bleibt auf und wir bleiben heiß.
Du willst den perfekten Sommermoment erleben? Dann entdecke das Altenburger Land und genieße den Moment. Deinen Sommermoment. Hashtag dein Sommermoment.
In order to think the importance and relevance of knowledge,
Messe Jena 2026. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich inspirieren. Freuen Sie sich auf Bauen, Wohnen, Energie, Grillen und Barbecue, Garten, Ideen für Ihre Traumküche und moderne Outdoor-Küchen. Mehr als 300 Aussteller begrüßen Sie vom 20. bis 22. Februar in der Sparkassen-Arena Jena.
Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt berichten wir noch einmal aus Jena. Das letzte Jahresgutachten der 5 Wirtschaftsweisen beschäftigt sich hauptsächlich mit der gelockerten Schuldenbremse, dem Strukturwandel, der veränderten Weltordnung und der Vermögensverteilung in Deutschland. Um die knapp 600 Seiten greifbarer zu machen, hatte die Universität Jena die Vorsitzende des Sachverständigenrates Wirtschaft eingeladen.
Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wurde 1963 gegründet, um die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands wissenschaftlich zu analysieren. Dafür erstellen die Mitglieder, die umgangssprachlich als Wirtschaftsweisen bezeichnet werden, jährlich ein umfassendes Gutachten, das der Bundesregierung zur Erleichterung der Urteilsbildung übermittelt wird. Im letzten Jahr umfasste diese Arbeit knapp 600 Seiten und die zusammengefassten Ergebnisse präsentierte die Vorsitzende Professorin Monika Schnitzer am Mittwoch an der Friedrich-Schiller-Universität bei einer öffentlichen Veranstaltung. Für das Jahr 2025-26 lag dabei ein besonderes Augenmerk auf der gelockerten Schuldenbremse und dem damit zusammenhängenden Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität.
Das Finanzpaket wird eine ganze Menge auslösen. Man hat nun Geld für Infrastrukturmaßnahmen, man wird das auch in Verteidigung investieren. Aber wir stellen fest, wenn wir die Pläne so genau anschauen, da wäre noch sehr viel mehr möglich. Also man gibt das Geld nicht immer so zielgerichtet aus für Investitionen und nicht alles wird wirklich für zusätzliche Investitionen ausgegeben. Man könnte das noch sehr viel effektiver machen und dann wäre auch der Wachstumseffekt noch mal deutlich höher.
Empfehlung an die Bundesregierung darf das Gremium nicht aussprechen, aber Ineffizienz benennen und Handlungsoptionen aufzeigen. Was aus diesen Vorschlägen dann jedoch wird, steht auf einem anderen Blatt Papier.
Nun, unser Job als ökonomische Beraterinnen und Berater ist natürlich, auf die ökonomische Seite hinzuweisen. Also da, wo es massive Effizienzverluste gibt, da, wo es Wachstumspotenzial verschenkt wird, diese Schwachstellen aufzuzeigen. Das natürlich am Ende ist auch alles ein politischer Aushandlungsprozess, das ist auch klar. Und für den sind wir nicht verantwortlich. Das müssen dann die politischen Parteien unter sich ausmachen. Wir können nur darauf hinweisen, was besser, was schlechter funktioniert, um auf die Weise zumindest Transparenz über die möglichen Maßnahmen herbeizuführen und vor allem auch die Bevölkerung aufzuklären. Das ist ja Teil unseres Auftrags auch. Wir sollen uns nicht nur direkt an die Politik wenden, wir sollen auch die Bevölkerung informieren und dann auch dafür sorgen, dass sie wissen, worauf sie sich einlassen.
Aus diesem Grund ist das Gutachten für jeden online unter www.sachverständigenrat-wirtschaft.de einsehbar. Es gibt dort auch eine Zusammenfassung auf 18 Seiten für alle, die nicht ganz so tief in die Thematik einsteigen wollen. Im letzten Jahr lagen die Schwerpunkte neben der gelockerten Schuldenbremse auf dem Strukturwandel, der veränderten Weltordnung und dem ungenutzten Potenzial im europäischen Binnenmarkt. Im letzten Kapitel wurde die Vermögensverteilung analysiert, die in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr unausgewogen ist.
Das liegt daran, dass wir doch sehr stark Vermögen aufbauen durch Schenkungen und Erbschaften. Also nur die Hälfte von dem, was an Privatvermögen in der Bevölkerung ist, hat man sich selbst erarbeitet. Das andere wurde ererbt und verschenkt. Und an der Stelle spielen jetzt die Übertragung von Betriebsvermögen eine besonders wichtige Rolle, weil einerseits die einen Großteil des Vermögens natürlich ausmachen und weil die bisher besonders wenig besteuert wurden. Die werden im großen Umfang verschont, immer mit Blick auf Erhalt von Arbeitsplätzen. Aber das passiert auf eine sehr ineffiziente Weise. Wir haben aufgezeigt, dass nach der wissenschaftlichen Evidenz eine Verschonung im bisherigen Maße nicht notwendig ist. Und sie ist eben auch verfassungsrechtlich äußerst bedenklich, weil dadurch sehr ungleich besteuert wird.
Der Titel des letzten Gutachtens lautet Perspektiven für morgen schaffen, Chancen nicht verspielen und spiegelt auch den Hauptappell der 5 Wirtschaftsweisen wider.
Ich glaube vor allen Dingen, dass wir sehr stark auf die Zukunft uns ausrichten müssen. Nicht einfach nur schauen, was läuft momentan gut in der Wirtschaft, wie können wir das bewahren, was läuft schlecht, können wir verhindern, dass es noch schlechter wird, sondern wir müssen uns überlegen, wie sieht denn unsere Wirtschaft in 20 Jahren aus? Und da wird Digitalisierung, vor allem künstliche Intelligenz, eine ganz wichtige Rolle spielen. Das sind ja die Wachstumstreiber gerade in den Vereinigten Staaten. Und wenn wir da einigermaßen mithalten wollen, müssen wir das auch können. Wir müssen es anwenden können, vielleicht auch selbst entwickeln können. Dann können wir an einem Industriestandort wie Deutschland auch dafür sorgen, dass mithilfe dieser Industriedaten einiges an neuen Geschäftsmodellen entwickelt wird, mit denen wir dann auch in 20 Jahren noch gutes Geld verdienen können.
Da auch für dieses Jahr wieder ein Gutachten bis zum 17. November erstellt werden muss, sind die Wirtschaftsweisen bereits an den nächsten großen Themen dran. Neben künstlicher Intelligenz und Digitalisierung als Wachstumsmotor werden sie voraussichtlich die Pflege- und Krankenversicherung genauer unter die Lupe nehmen. Denn dort verspricht die demografische Entwicklung Deutschlands eine Kostensteigerung, der angemessen begegnet werden muss.
Der folgende Beitrag der Kollegen des Südthüringer Regionalfernsehens blickt einmal über den Tellerrand von Thüringen hinaus, und zwar ins oberfränkische Buttenheim. Erst 1983 wurde richtig bekannt, dass Levi Strauss, der Firmengründer des Jeans-Imperiums, ein von hier ausgewanderter Nachkomme fränkischer Landjuden war. Heute erzählt sein Geburtshaus im beschaulichen Ort die ganze Geschichte von Levi, Levis und den Jeans.
Wer hätte wohl gedacht, dass das beschauliche oberfränkische Buttenheim irgendetwas mit den blauen Niethosen zu tun haben könnte, die vor 150 Jahren von der amerikanischen Firma Levi Strauss und Co. als strapazierfähige Beinkleider, vornehmlich für Goldgräber und Minenarbeiter erdacht wurden und die seitdem weltweit zur Alltagsbekleidung geworden sind? Am wenigsten wohl die Buttenheimer selber. Ja, bis zu jenem denkwürdigen Tag, als ein Brief aus Amerika ins Bürgermeisteramt flatterte.
Und zwar kam 1983 ein Brief an von einer Dame aus Milwaukee. Das war eine Deutsche, die ist dorthin ausgewandert. Und Milwaukee hat eine große deutsche Gemeinde. Und die Dame hat eine Ausstellung gemacht über berühmte deutsche Einwanderer in die USA. Und irgendwie hat die ausgegraben, dass Levi Strauss aus Buttenheim kommen muss. Hat dann den damaligen Bürgermeister angeschrieben, um Informationen gebeten. Und der Brief hat dann schlafende Hunde geweckt. Wir haben dann erstmal Nachforschungen angestellt, haben das Geburtsmatrikel der Buttenheimer Judengemeinde gefunden, konnten nachweisen, Levi Strauss ist als Löb Strauss in Buttenheim geboren worden. Sein Geburtshaus steht noch, das Haus, in dem wir uns hier befinden. Und dann hat das Ganze so langsam Formen angenommen. Der Markt Buttenheim hat das Haus gekauft. Wir haben das Museum eingerichtet und im Jahr 2000 haben wir dann eröffnet. Und kurz nach der Eröffnung kam dann ein Brief an von einer Dame, die uns gratuliert hat und sich gefreut hat, dass es das Museum gibt. Und ich habe diese Mail gelesen und dachte immer, wer ist denn das, wer ist denn das? Und dann war der letzte Satz, ich freue mich deshalb, weil ich bin die Dame aus Milwaukee.
Fast 20 Jahre nach ihrem Impuls erlebt die Dame aus Milwaukee dann noch persönlich, was ihre Recherche ausgelöst hat. Die Buttenheimer haben ihren Levi Strauss entdeckt und erzählen nun in seinem Geburtshaus seine Geschichte und die eben dieses Stückes Stoffs, das auf immer mit seinem Namen verknüpft sein wird. Die Levis im Speziellen und die Jeans im Allgemeinen. Im Erdgeschoss ist zusammengetragen, was man heute noch über das Leben fränkischer Landjuden im 19. Jahrhundert weiß. Vater Strauß war als Hausierer unterwegs, eine Zukunft, die der junge Levi für sich vermeiden will. Und so wagt er als 19-Jähriger gemeinsam mit seinem Bruder den Sprung über den großen Teich, wo sie 1853 in San Francisco als Textilhändler starten. Erst 20 Jahre später beginnt Levi Strauß über ein gemeinsames Patent mit dem Schneider Jacob Davis, dessen Idee eines durch Nieten und Doppelnähte besonders widerstandsfähigen Arbeitsoveralls in eine industrielle Serienproduktion zu überführen und zu vermarkten. Zur Legende wird dabei die öffentliche Demonstration der Haltbarkeit von Stoff und Nähten, als Levi die Hose zwischen zwei Pferde binden lässt, die dann in gegensätzliche Richtung getrieben nicht imstande sind, selbige zu zerreißen. Erhaltene Exemplare aus dem 19. Jahrhundert sind allerdings so rar, dass sie nur am Firmensitz in San Francisco noch aufbewahrt werden. In Buttenheim ist ein Modell aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts zu bestaunen. Zu dieser Zeit, und das sieht man ihr auch an, waren die immer noch als Cowboyhosen gehandelten Männerkleider noch weit davon entfernt, als Jeans bezeichnet und in unzähligen Variationen getragen von der sich entwickelten jugendlichen Counterculture der 60er Jahre weltweit die Alltagsmode zu dominieren. Das Museum erzählt von eben dieser Geschichte und zeigt, wie sich ausgehend von der legendären Levis 501 Mode und Markt entwickelt haben. Schnell hat das unterdessen zum Weltkonzern gewachsene Unternehmen auf unterschiedliche Geschmäcker und die sich auch immer wieder wandelnden Modelinien mit beständig neuen Schnitten, neuen Stoffen und Trageeigenschaften reagiert. Ohne allerdings jeden mit den 501 geschaffenen Markenkern, mit dem Two-Horse-Print und dem charakteristischen Stickmustern auf den hinteren Hosentaschen aufzugeben. Aber Levi's Jeans sind nicht nur Jeans und die Jeans sind nicht nur ein paar Hosen. Sie haben nicht nur die Art, wie wir uns kleiden, geändert, sondern eben diese Veränderung ist gleichsam Ausdruck der sich schnell ändernden Welt des 20. Jahrhunderts. Und Jeans übernehmen damit direkt eine, wenn nicht sogar mehrere, soziokulturelle Rollen. Sicher hat das auch dazu beigetragen, dass unter der Marke Levis heutzutage weltweit nicht nur Jeans und Jackets, sondern eine breite Palette an Bekleidung und Accessoires verkauft werden. In diesem Angebot stöbern oder auch gezielt nach dem Lieblingsmodell suchen, kann man nach oder vor dem Museumsbesuch dann übrigens auch im hauseigenen Museumsstore. Trotz weltweiter Milliardenumsätze ist Levi Strauß und Co. nach wie vor in Familienbesitz. Und zwar eben jener Familie, die ihre Wurzeln im oberfränkischen Buttenheim nun auch wiedergefunden hat.
Levi Strauß selbst war ja nie verheiratet, hatte keine eigenen Kinder, hat dann die Firma seinen Neffen vererbt. Und von diesen Neffen gibt es noch Nachfahren. Und wir sind eigentlich mit allen in Kontakt. Es waren auch fast alle schon in Buttenheim zu Besuch. Wir haben auch Gegenbesuch in San Francisco gemacht. Also es gibt Kontakt zur Familie immer noch und wird eigentlich immer enger, weil man sich halt immer besser kennt.
Und all das am Ende wegen jener Dame aus Milwaukee, die in den 80er Jahren die Verbindung von Levi, Levis und Buttenheim ausgegraben und damit wieder eine ganz neue Geschichte angestoßen hat.
So, zurück aus Bayern. Wir sind wieder in Thüringen. Das war's für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.